Und dann muss man eine Entscheidung treffen.
Noch einmal ausatmen und dann wird abgedrückt.
Muss man flüstern eigentlich oder kann man auch leise sprechen?
Jetzt ganz laut reden sollte ich nicht, Gerald. Okay.
Message macht Medien mit Gerald Fleischmann. Die Macht der Worte, Medienstrategien und die Message dahinter. Für alle, die verstehen wollen, wie Meinung gemacht wird.
Willkommen bei einer Ausgabe von Message macht Medien Spezial. Dazu verlassen wir das gewohnte Parkett im Wiener Grauhotel und begleiten unsere Gäste zu einem persönlichen Heimspiel am Arbeitsplatz, in der Freizeit oder im Rampenlicht. Und heute begrüßen wir Georg Dornauer, ehemaliger Vorsitzender der SPÖ Tirol, derzeit fraktionsloser Abgeordneter im Tiroler Landtag, Berater im Bereich Bau. Ich sage es eingangs, wir sind per Du, wir bleiben das auch in der Sendung. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Nachmittag.
Wir sind hier in einer Gaststube unweit des Jagdgebiets im Wienerwald, wo ich dich heute zur Jagd begleiten durfte, wegen Message macht Medien Spezial. Haben wir heute den Nachmittag beim Jagen verbracht mit dir. Wie oft kommst du noch zum Jagen derzeit?
Ja, jetzt einmal die letzten Monate nicht, aber es war ja auch keine Schusszeit bekanntlich. Das letzte Mal war ich in Bonn, in Deutschland, auf Einladung von lieben Freunden und zwei Geschäftspartnern von mir. Und da haben wir ein sehr schönes Jagderlebnis gehabt. Das war im Dezember des vergangenen Jahres. Und jetzt zum ersten Mal eigentlich wieder im heurigen Jahr bin ich hier mitten im Wienerwald in einem traumhaften Revier. Und wir haben jetzt ein paar Stunden gemeinsam verbracht.
Ich habe dich während der Jagd gefragt zum Thema Killerinstinkt, weil da gehört etwas dazu, quasi die Flinte abzudrücken. Und da spielen wir kurz ein, die Sequenz, was du darauf geantwortet hast. Wie trifft man da eigentlich die Entscheidung, wann man den Schuss setzt? Und wie ist es eigentlich, wenn man tatsächlich schießt? Braucht man da so einen Killerinstinkt? Ist einem bewusst, dass man da jetzt ein Lebewesen, das Leben aushaucht? Wie ist diese Situation eigentlich?
Killerinstinkt klingt immer sehr martialisch und ich will das immer wegbringen, dass man sozusagen nur auf die Jagd geht, um etwas zu erlegen, um dieses Erlebnis zu haben, sozusagen ein Lebewesen zu töten. Mhm. Ich glaube, wenn das der Anspruch ist, dann hat man das Thema grundsätzlich verfehlt. Wenn man das ganze Jagdjahr sieht, was es heißt, wie viel finanzielle Mittel auch dahinter stecken, Stichwort Fütterungsmittel, Stichwort viele Stunden, wo man im Revier ist, wo man die Hege und Pflege des Wildes betreibt, wo man Jagdeinrichtungen, Hochsitze aufrichtet und wieder herrichtet. Und ich habe das alles erleben dürfen. Früher als Bürgermeister war ich auch Obmann der Jagdgenossenschaft in meiner Heimatgemeinde und Jagdleiter. Und durch das weiß ich, was dahinter steckt. Ich weiß auch, was es heißt, einen Abschussplan zu erfüllen. Wir müssen ja auch den Forst schützen sozusagen vor dem Verbiss. Und vor diesem Hintergrund geht es einem nicht nur ums Erlegen. Natürlich hat man, wie soll ich sagen, einen gewissen Jagdtrieb, natürlich auch den Instinkt, dass man das Stück erlegt.
Wenn man da am Hochstand sitzt und dann läuft eben ein Wild vorbei, wann weiß man, jetzt ist der Zeitpunkt zum Schießen, jetzt ist die Gelegenheit. Wie entscheidet man das?
Ja, es hat natürlich schon eine gewisse weitmännische Perspektive. Man hat das Wild richtig anzusprechen. Man bemüht sich nach Kräften, man nimmt es sehr ernst und schaut, dass man natürlich das richtige Stück auch entnimmt letztendlich. Und dann, wenn also
das
man.
Das heißt, das richtige, genau, das geschossen gehört.
Richtig, quasi, ne? Ganz genau. Das Ansprechen gehört einmal am Beginn dazu. Und dann geht es natürlich um den richtigen Moment, dass man sagt, und jetzt schaue ich, dass ich es schön drinnen habe. Noch einmal ausatmen und dann wird abgedrückt. Und das ist natürlich ein gewisses Schussfieber, hat man auch.
Wenn wir jetzt in die Politik kommen zum Thema Killerinstinkt, das heißt es ja auch immer wieder, braucht es da eine gewisse Härte, braucht es da die Brutalität? Es heißt oft, man muss in der Politik über Leichen gehen. Braucht man auch einen gewissen Killerinstinkt in der Politik manches Mal?
Ja, das waren jetzt taxativ alle sehr martialische Begriffe und Termini. Ich habe immer die Menschlichkeit in den Vordergrund gestellt, habe mich auch immer bei meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern auf ein gewisses Maß an Menschlichkeit verlassen, aber natürlich war ich nicht ungewollt an der Spitze, ob das damals in meiner Gemeinde war, wo ich Bürgermeister war, ob das dann in der Partei war oder ob das auch als Koalitionspartner war. Und natürlich, wenn man sich an die Spitze wagt, hat man natürlich auch die Möglichkeit zu entscheiden, Entscheidungen zu treffen, oft in einem unliebsamen Moment, oft in einer Situation, mit der man vorher nicht gerechnet hat, auch oft personeller Natur. Aber wenn man den Mut hat oder mit dem ausgestattet ist oder den auch findet, dann hat es natürlich auch ein gewisses Maß an Qualität, wenn man entscheiden darf. Und ich habe immer versucht zu signalisieren, dass zu jenen Entscheidungen, die ich getroffen habe, ich auf mittel- und langfristig stehe. Und das haben meine Leute, die hinter mir gestanden sind damals, man ist ja nie alleine, zwar an der Spitze ist man dann alleine bei solchen Entscheidungen, aber wenn man das gerne tut und macht, dann hat das natürlich auch eine Qualität.
Aber in der Politik, ob jetzt in der Bundespolitik oder in der Landespolitik, da ist ganz oben die Luft natürlich sehr dünn. Und da gibt es halt oft auch Widersacher, Nebenbuhler, Konkurrenten außerhalb der Partei, innerhalb der Partei. Wir haben zuvor gesprochen, im Hochstand beispielsweise, wo du sagst, da muss man halt dann die Entscheidung treffen und abdrücken. Braucht es schon eine gewisse Härte in der Politik, auch manchmal eine harte Entscheidung zu treffen?
Ich denke schon, aber das muss man für sich selber entscheiden. Will man in der Sicherheitszone bleiben? Will man beispielsweise im Abgeordnetenrang bleiben oder, wie man es negativ formuliert, oft als Hinterbänkler, wo man wenig auffällt, wo man vielleicht medial wenig wahrnehmbar ist, aber genauso eine qualitativ hochwertige parlamentarische Arbeit macht? Oder will man buchstäblich an die Spitze, natürlich ausgestattet mit einem Quäntchen oder mit einem gewissen Maß an Macht? Und dieses Macht war für mich immer, oder diese Macht war für mich immer sehr positiv konnotiert, weil man auch was machen konnte oder machen kann. Ich wollte immer was umsetzen in der Politik, wollte immer gewisse Projekte vorantreiben, habe immer versucht zu erkennen, was gut und richtig ist für die Bevölkerung, für das Land Tirol, auch wenn man so will, für die Republik, wo man sagt, im Standort fragen, welche Pflöcke, welche Leitschienen sollte man, muss man einschlagen, auch vielleicht gegen den ein oder anderen Widerstand, gegen Widerstände. Und wenn man, wie gesagt, dieses, wenn man so will, vielleicht auch Talent oder diesen Mut hat, der einen begleitet in der Politik, dann kann das Spaß und Freude machen, aber ist natürlich auch nicht immer ganz einfach.
Jetzt gibt es in der Politik diesen Killerinstinkt natürlich auch umgekehrt. Also man kann ja auch die Beute werden oder selbst Betroffener und Opfer. Es ist ja auch dir passiert eigentlich, ich habe das selbst, habe ja auch einige Politiker betreut, nicht selber erlebt, aber mitverfolgt, wie es manche betroffen hat. Ich habe den Wechsel und den Abgang erlebt von Wilhelm Molterer als ÖVP-Chef, Josef Bröll als ÖVP-Chef und Vizekanzler, Sebastian Kurz, zuletzt auch Karl Nehammer, beide Bundeskanzler. Und da fällt mir ein Spruch ein von der ehemaligen Innenministerin Maria Fekter. Sie hat gesagt, umbringen tun die immer die eigenen. Was ja irgendwie logisch ist, selbst wenn ich andere Parteien sturmreif schießen, aber sozusagen die Entscheidung herbeiführen, dass man sich zurückziehen muss, das passiert dann immer im Freundeskreis, in der eigenen Parteifamilie. Und da kommen erstaunlicherweise ein paar Dinge zusammen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Nämlich, es ist eine ungeheure Brutalität auf der einen Seite. Also man muss jemandem sagen, dass er sich zurückziehen soll. Auf der anderen Seite versucht man aber auch eine gewisse Würde zu erhalten, also einen würdevollen Abgang zu ermöglichen. Dann ist auf der anderen Seite eine Illoyalität. Man muss ja quasi einem Freund das ausrichten. Und es ist aber trotzdem irgendwo auch eine gewisse Freundschaft dabei. Man hat Mitleid, man hat irgendwie ein Mitgefühl. Also das sind irgendwie vier Segmente, die gar nicht zusammenpassen. Du hast das am eigenen Leib erlebt, du hast dich zurückgezogen, es gab Druck, dann letztlich auch aus der eigenen Partei. Welche dieser Bereiche hast du gespürt oder hast du gar nichts davon gespürt oder was ganz was anderes? Würde, Brutalität, Freundschaft oder Illoyalität? Was ist da am stärksten?
Ja, da muss ich der früheren Finanzministerin leider recht geben. Es war bei mir tatsächlich auch so der Fall. Ich glaube, ich habe schon realisieren können und auch Erfolge verbuchen können für meine damalige Partei, muss ich mittlerweile sagen, für die Landespartei der Sozialdemokratie in Tirol. Ich darf erinnern, ich habe nach 9 Jahren ist es uns oder auch mir gelungen, letztendlich durch ein Grundvertrauen gegenüber unseren Koalitionspartner der ÖVP, uns von nach 9 Jahren zurückzubringen von der Oppositionsbank auf die Regierungsbank. Wir haben da auch bis zu meinem unfreiwilligen Rücktritt, ich sage das immer wieder, man nutzt die Situation, die Gelegenheit, die man in dieser Kurzfristigkeit nicht restlos aufklären kann.
Jetzt nützen die engsten Wegbegleiter, Mitstreiter und auch Freunde. Ich hatte wirklich auch Freunde in meiner Partei, mit denen ich, sage ich jetzt einmal, fast Tag und Nacht verbracht habe.
Sind das Freunde geblieben eigentlich oder hat sich das dann aufgehört damit?
Nein, es hat also diese engsten Mitstreiter, die haben tatsächlich dann einen anderen Weg eingeschlagen, sozusagen sind jetzt heute loyal zum neuen Vorsitzenden. Das sind natürlich menschliche Enttäuschungen, Freundschaften, die auseinandergehen, wo man sich am Anfang nicht erklären kann, dass man zuerst täglich 3, 4, 10 Mal telefoniert hat und dass man sich dann nicht mehr sieht oder nicht mehr grüßt. Das alles habe ich erlebt. Mhm. Das sind keine feinen Erfahrungen, aber ich glaube, wenn man dieses doch Tal dann durchschritten hat, geht man mit einer gewissen Stärke und einer gewissen Resilienzfaktor, wurde mir immer nachgesagt, den glaube ich, habe ich in den letzten Monaten und in den letzten 1,5 Jahren bewiesen, geht man mit einer gewissen Stärke auch aus so einer Krise hervor.
Vielleicht einmal noch dazu gefragt, also ich habe es aufgezählt, Würde, Brutalität, Freundschaft, Illoyalität, gab es schon in diesen Tagen, in diesen Stunden vielleicht nur so etwas wie ein gewisser würdevoller Umgang, eine gewisse Freundschaft, die erhalten geblieben ist, auch in dieser schweren Zeit? Oder wird der Knopf gedrückt und es ist vorbei und es ist Cut und man wird irgendwie fallen gelassen? Wie fühlt sich das an?
Wird wahrscheinlich bei jedem Politiker individuell sein. Ich kann mich an diese Stunden und an diese 6, 7 Tage, die mich da beschäftigt haben, sehr gut erinnern. Mhm. Darf nur eines vorausschicken. Ich glaube, das war die einzige Zeit in meinem gesamten Leben, wo ich sage und schreibe, ein einziger Mitstreiter ist mir bis zum heutigen Weg treu geblieben. Der würde das bestätigen können, mein früherer Büroleiter. Ich habe wirklich 5, 6 Tage buchstäblich keine Nahrungsaufnahme zu mir genommen. Da brauchst du nichts mehr zu messen. Da bist du in einem Überlebensmodus. Mhm. Hast du einen Art Adrenalinausstoß, den man wahrscheinlich so selten erlebt. Oder ich möchte es meinem Erzfeind nicht wünschen, dass er das so durchmacht. Es ist natürlich, wie gesagt, hinauskatapultiert zu werden aus einem Leben buchstäblich, aus einem Umfeld. Und irgendwann nach 48 Stunden habe ich erkannt, okay, hier habe ich keine Mehrheit mehr hinter mir. Die geht fast buchstäblich gegen null. Frühere, wie gesagt, Freunde, Wegbegleiter, Bürgermeister, die sich mit dieser Situation damals nach dem bekannt gewordenen Foto überfordert sahen, konnten das nicht mehr begründen, haben mir teilweise nicht mehr geglaubt.
Das Foto beim Jagen mit René Benko.
Mit René Benko, ganz genau. Führte dann zu meinem Rücktritt oder wie ich heute noch sage, zu meinem Beiseitetreten. Mhm. Der Rest ist hinlänglich bekannt, aber wie gesagt, sind schon sehr spannende Zeiten, was man da erlebt.
Lieber Georg, liebe Zuschauer und Zuhörer, wir kommen schon zur ersten Werbeunterbrechung und sind in Kürze zurück. Willkommen zurück beim Message Macht Medien Spezial mit Georg Dornauer, ehemaliger SPÖ-Vorsitzender in Tirol. Wir haben wieder eine Sequenz aus dem gemeinsamen Jagen zum Einspielen. Und zwar geht es da um das Thema Taktik und Jagdstrategie. Schauen wir uns das mal an.
Es gibt ja verschiedene Jagdstrategien. Da gibt es einerseits die Pirsch, also dieses Anschleichen und das Wild dann überraschen. Dann den sogenannten Ansitz, also der berühmte Hochstand, wo man den Überblick hat. Dann auch eine Lockjagd, wo man so Geräusche macht, so mit Pfeifen und so. Drückjagd mit Hunden, wo man das Wild in eine Richtung bewegt. Und dann die Treibjagd selbst, wo dann halt quasi mehrere mitmachen und das Wild in eine Richtung treiben. Was entspricht dir am meisten? Wo würdest du sagen, das liegt dir am meisten? Welche Taktik?
Also am meisten erlegt habe ich sicherlich in meinem Heimatrevier in Sellrhein vom Hochsitz aus. Und vor einigen Monaten war ich bei lieben Freunden und Geschäftspartnern in Bonn und habe eine traumhafte Treibjagd erlebt, wo wir eine Strecke von über 100 Sauen gelegt haben. Und beides sehr spannende Strategien, natürlich auch das Anpirschen muss man können. Da muss man allerdings dann schnell sein, sozusagen, dass man das Wild oder den Beringhirsch auch erlegt.
Also wir haben es gesehen, es gibt ja mehrere Jagdtaktiken. Pirsch, wo man sich langsam anschleicht, Lockjagd, wo man, also in der Politik wären das dann beispielsweise Wahlversprechen oder populistische Forderungen wie Steuersenkungen. Treibjagd, das ist eine Kampagne gegen den Gegner, also offensives Attackieren, man könnte vielleicht auch sagen Negative Campaigning. Die Drückjagd, mit Kampagnen, mit eigenen Themen, strategisches Agenda-Setting würde man das vielleicht bezeichnen. Das sind jetzt nur Analogien, die ich salopp ziehe. Oder eben der sogenannte Ansitz am Hochstand, wo man den Überblick hat, Geduld beweisen muss und wartet auf den richtigen Moment. Du hast gesagt, Ansitz am Hochstand, ein bisschen auf Treibjagd, aber Ansitz am Hochstand. Wenn man es jetzt verwendet als Analogie für die Politik, ist das die Taktik und Strategie, die du in der Politik anwendest, am Ansitz, also am Hochstand zu sitzen, alles im Blick zu haben und dann auf den richtigen Moment zu warten?
Ja, wie bereits erwähnt, beide Jagdtechniken, wenn man so will. Zum einen die Treibjagd, wo man natürlich tatsächlich etwas kampanisiert. Ich glaube, auch das habe ich in den letzten Monaten schon einmal bewiesen, wahrscheinlich fast österreichweit wahrnehmbar, jedenfalls im Bundesland Tirol, wo ich gesagt habe, der Landesenergieversorger, die TIWAG, hat aus meiner Sicht unmoralische Übergewinne lukriert in einer Krisenzeit. Das wollte ich zurückgeben. Da kann ich mich dann schon auf die Treibjagd konzentrieren und sagen, und da brauche ich mich auch zwei, drei Vorstände, inklusive dem Eigentümervertreter des Landesenergieversorgers, den Landeshauptmann auch, wenn man so will, vor mich herzutreiben und zu sagen, Leute, das finde ich nicht in Ordnung und da geben wir den Menschen das Geld zurück. Zum einen, zum anderen hat in der Politik immer auch der Überblick eine gewisse Qualität, wenn man sagt, okay, ich muss das gesamte politische Spektrum, aber auch das Themenfeld im Auge haben und ich muss wissen, was ist gut und richtig. Ich habe das immer mit Leitschienen verglichen. Ich wollte immer die weit- oder langfristigen Strategien für ein Bundesland festlegen und da hat man am Hochsitz buchstäblich den besseren Überblick und deshalb war ich auch immer gerne an der Spitze einer Bewegung, ob das meine Kommune war, meine Gemeinde Sellrhein in einer kleineren Einheit und dann meine Landespartei und letztendlich auch die Tiroler Landesregierung, wo ich als Koalitionspartner gleich auf war, glaube ich, zumindest vom Überblick her mit dem Landeshauptmann von Tirol. Das hat einen gewissen Reiz, einen gewissen Charme, hat mich immer gefordert und ja, habe ich auch immer gerne praktiziert.
Aber könnte man sagen, es gibt ja immer wieder Spekulationen, dass du hast ja selber zuvor gesagt, das ist nur ein zur Seite treten, es war ja kein Zurücktreten in dem Sinn. Es gibt immer wieder Spekulationen, dass du möglicherweise ein Comeback anstreben könntest, in irgendeiner Form zurückkommst, eigene Liste, Kandidatur, wie auch immer. Befindest du dich derzeit auf dem Hochstand, am Ansitz, wie es in der Jagdsprache heißt, beobachtest du und wartest du auf einen geeigneten Moment, um dann abzudrücken? Könnte man das so zusammenfassen? Ist das derzeit so?
Ich befinde mich sogar auf einem sehr gut positionierten Hochstand im Revier, wenn man so will, im Land Tirol, wo ich als tatsächlich freier Abgeordneter, fernab von jeglicher Parteiräson, von jeglichem Clubzwang, von jeglicher Regierungsräson und Treue sagen kann, was ich glaube, was richtig ist zum richtigen Moment. Ich überblicke die gesamte Themenlage, ich orte auf eine gewisse Stagnation in der Landesregierung und melde mich wahrnehmbar zu Themen und zu Situationen, wo ich glaube, dass man politisch nachjustieren muss. Das zum einen. Zum anderen habe ich natürlich auch im Alter von 43 Jahren, ich bin ja bekanntlich unfreiwillig, wenn man so will, aber ich habe politischen Anstand bewiesen, von meinen Funktionen zurückgetreten und ich hatte natürlich eine andere Lebensplanung, wenn man so will. Ich bin ein politischer Mensch, bin ein politischer Kopf, das werden viele Wegbegleiter und Tirolerinnen und Tiroler bestätigen können, mache die letzten 16 Jahre nichts anderes und fühle mich jetzt mit meinem freien Mandat ausgestattet mit über 10.000 Vorzugsstimmen sehr wohl und man beobachtet, wie sich das Land Tirol entwickelt und welchen Zuspruch ich letztendlich habe und ob man dann sozusagen eine Entscheidung trifft, sich erneut ein Mandat abzuholen, das werde ich zur richtigen Zeit oder zu meinem Wahrnehmen dann feststellen und abkundtun.
Also das heißt, es gibt einen möglichen Zeitpunkt, wo du eine solche Entscheidung triffst. Das heißt, du schließt es auf jeden Fall nicht aus. Also es ist eine denkbare Variante, dass du kandidierst bei der nächsten Tiroler Landtagswahl beispielsweise.
Aus zweierlei Gründen. Zum einen, wie gesagt, fühle ich mich im besten politischen Alter. Ich bin 43 Jahre alt, aber nicht nur. Ich habe mit diesen 43 Jahren politische Funktionen inne gehabt, wo nicht viele, zumindest Tiroler, Politiker behaupten können, dass sie jene Funktionen schon einmal ausgeübt haben, teilweise direkt gewählt, teilweise von meiner Partei, von meiner früheren unterstützt, bis hin zu einer Gesamtperformance in der Landesregierung, die sich aus meiner Sicht sehen hat lassen können. Und mit dieser Erfahrung ausgestattet und auch mit diesem politischen Gespür und mit dieser Nähe zur Tiroler Bevölkerung, glaube ich, kann man getrost am Hochsitz abwarten, wie sich die nächsten Monate entwickeln. Und dann werde ich bekannt geben und schauen, wie die Resonanz aus der Bevölkerung ist, wie die Themenlage ist, wie das gesamtpolitische Setting ist, ob es Sinn macht, ob es sich lohnt, die Kraft, die Energie noch einmal hineinzustecken, um sozusagen zu kandidieren.
Okay, ich könnte jetzt noch einmal nachbohren, aber es soll ja kein allzu journalistisches Interview sein und ich glaube, es ist eh eine abschließende Antwort, also mit der man etwas anfangen kann. Ein Thema, das mich interessiert, du bist Sozialdemokrat. Dein Vater war schon Sozialdemokrat, der Großvater war Sozialdemokrat. Jetzt war ich mit dir auf der Jagd, du hast eine Waffe getragen. Das ist normal etwas, das würde man verbinden mit ÖVP-Lern, mit FPÖ-Lern, eigentlich eher weniger mit, also mit Linken schon gar nicht, auch mit Sozialdemokraten eigentlich eher weniger. Da schwingt immer irgendwie ein bisschen mit so Pazifismus. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin gegen Waffen, für schärferes Waffenrecht und so weiter. Wie passt das eigentlich zusammen, ein Sozialdemokrat mit Jagdschein?
Ich glaube, das ist ein Mitgrund, dieses Beispiel, was du herausgezogen hast, ist ein Mitgrund für diese Entfremdung zwischen mir und meiner Partei. Letztendlich, weil ich immer mich bemüht habe, sonst wäre ich nie Bürgermeister geworden, eine vernünftige Politik für vernünftige Menschen und eine sozialdemokratische Idee, ein sozialdemokratisches Programm anzubieten für eine breite Masse. Mit dir als Vollprofi bekanntlich kann ich so sprechen, eine Catch-all-Partei. Es war immer mein Ziel und einmal hat mich ein Journalist, ein Redakteur von der Süddeutschen porträtiert und da waren wir und mein Team damals sehr zufrieden, wo er geschrieben hat, er hat selten einen Politiker gesehen, der das Potenzial hatte, sowohl für die SPÖ-Stimmen zu gewinnen, für den konservativen Bereich und sogar teilweise, wenn man so will, rechts der Mitte, also in den FPÖ-Wählerkreis hineinstrahlend zu wirken. Ich glaube, dass das mit Erfolg gekrönt sein hätte können oder vielleicht sein kann. Das war immer mein Ziel, für eine breite Mitte, für die Gesellschaft eine vernünftige Politik zu machen. Und damit bin ich bei deiner Frage, da gehört die Kultur der Jagd und dieses Gesamtbild genauso dazu und hat für mich immer Platz gehabt.
Es gibt, du hast es angesprochen, in dieser politikstrategischen Marketingsprache gibt es den Begriff Issue Hijacking. Also man könnte auch in der Jagdsprache sagen, im anderen Revier wildern. Ist das schon auch ein bewusstes Signal, jagern zu gehen in andere Wählerschichten hinein? Kann man das so verstehen? Das war eigentlich das, was du sagen wolltest.
Könnte man so verstehen, wenn es nicht aufgesetzt ist. Bei mir war immer wichtig, ein Höchstmaß an ehrlicher Authentizität. Das habe ich immer gelebt und wie gesagt, die Freunde, die was mich früher ins Revier begleitet haben und heute unsere Sendung vielleicht zufällig sehen, werden wissen, das ist der Schorsch Stonauer, so wie wir ihn kennen und das ist nicht aufgesetzt, der hat sich nicht nur einmal im Jahr ein grünes Quantel angezogen. Und diese Authentizität habe ich in allen Belangen immer gelebt, bis hin zum Integrations- und Migrationsbereich, wo ich Menschen, die sich buchstäblich integrieren wollten, massiv unterstützt habe, sogar einmal eine Zeit lang beruflich, aber wo ich auch den Mut hatte zu sagen, was zu viel ist, ist zu viel. Und das ist in meiner Partei, in meiner früheren, nicht gut angekommen. War ein Mitgrund, warum man damals den Zeitpunkt Foto René Benko genützt hat, um mich, ich wiederhole mich, versucht gehabt, politisch zu beerdigen. Das ist nicht ganz gelungen. Mittlerweile bin ich ein politischer Mitbewerber und ich glaube, das haben meine früheren Freunde registriert.
Lieber Georg, liebe Zuschauer und Zuhörer, wir kommen jetzt zu einer weiteren Sequenz. Ich habe dich gefragt, nämlich als wir am Hochstand gesessen sind, wie das ist mit Abwarten und mit Geduld und mit Selbstdisziplin. Wir spielen das jetzt ein.
Und jetzt warten wir, bis er wild vorbeikommt. Mhm. Und wie ist das eigentlich so mit, braucht es da unendlich viel Geduld? Weil das dauert ja wahrscheinlich Stunden, so etwas. Braucht man da Selbstdisziplin? Was macht man da so alleine vom Hochstand und wartet? Was geht da in einem vor eigentlich?
Ja, ich finde schon, das ist immer wieder aufs Neue ein besonderer Moment, wenn ich mit Freunden auf der Pirsch bin, die immer wieder aufs Handy schauen, dann sage ich, also bitte, jetzt die eineinhalb Stunden werden wir es doch einmal ohne Mobiltelefon aushalten. Und da bemühe ich mich selber auch immer wieder, das zu tun und da einfach die Ruhe zu genießen Und automatisch hat man dann seine Gedankengänge, denen man nachhängt und macht sich diesen besonderen Moment bewusst. Mhm. Still werden einfach. Ruhig werden, still werden, runterkommen, geerdet sein. Ich glaube, das ist die Faszination Jagd und Natur in einem.
Und wenn dann so ein Wild vorbeikommt und du weißt, das passt jetzt, was machst du dann? Du legst an, zielst, schießt, was geht da in einem Kopf vor eigentlich in so einer Situation?
Ja, da muss man natürlich schnell sein, das ist ja auch das Faszinierende, dass man den Moment X nicht weiß, aber wenn dann sozusagen ein Wild auftaucht oder man erspäht und das dann anzusprechen logischerweise mit dem Fernglas oder mit dem Spektiv und dann relativ schnell zu schauen, wie weit ist die Distanz, 150 Meter, 170 Meter da oben, das wird man uns zutrauen. Und dann muss man eine Entscheidung treffen.
Nämlich abdrücken.
Genau.
Und dieses Warten, dieses stundenlange Warten, lernt man da Selbstdisziplin, mit sich selber umzugehen, sich selbst zu kontrollieren eigentlich?
Geht sicherlich damit einher, dass man, wie gesagt, auch einmal die Ruhe zulässt, abzuwarten. Nicht unbedingt nichts zu tun, aber abzuwarten und zu schauen, wie sich der ganze Birschgang entwickelt. Da kann man schon eine gewisse Analogie auch zu dem von dir angesprochenen politischen Alltag auch herstellen.
Wir haben diese Sequenz gesehen. Das Thema war Selbstdisziplin, sich selbst auch unter Kontrolle zu haben, geduldsam zu sein. Da gibt es eben diese eine berühmte Geschichte mit dem Gewehr im Auto, das du am Flughafen, glaube ich, wo du es abgestellt hattest, das Fenster war offen und am Rücksitz ist das Gewehr gelegen. Und ich kenne mich nicht aus beim Jagen, angeblich macht man das so nicht und das hat eben eine mediale Geschichte erzeugt. War das ein bisschen ein Mangel an Selbstdisziplin oder wie erklärt man sich das?
Ich würde fast sagen, das Gegenteil war der Fall. Und ich erzähle in drei Sätzen gerne, wie es tatsächlich war. Es war an einem beginnenden Wochenende, ich war am Donnerstagabend auf der Jagd, war ein Kahlwildjäger. Jeder Jäger, jede Jägerin wird wissen, wie sensibel das Kahlwild agiert. Mein Freund ist ungefähr 100 Meter weiter oben gesessen. Ich habe einen Anruf von einer ORF-Journalistin erhalten und die wollte in der Stunde oder zumindest an jenem Abend noch ein Interview für die Zeitung Bild 2. Ich habe aus meiner Gewissenhaftigkeit heraus diesem Wunsch Folge geleistet, habe meine Büchse damals auf dem Rücksitz in mein Futteral gegeben und habe das Revier verlassen, ohne den Motor zu starten, wenn man so will, hinuntergerollt, damit ich meinen Freund weiter oben nicht konsterniere oder in der Jagd nicht störe. Erste Situation, zweite Situation, am Freitagabend hatten wir unsere Hubertusfeier. Und am Samstag in der Früh bin ich zu keinem Geringeren als Hans-Peter Doskozil, wo er noch nicht Landeshauptmann war, habe ich seinen Wunsch oder seiner Einladung Folge geleistet zu seinem damaligen Landesparteitag im Vogenland. Und diese Gesamtsituation versteht man vielleicht, warum meine Büchse im Futteral verschlossen letztendlich auf der Rückbank war, von diesem Auto hinlänglich bekannt. Und dass die Scheiben oder die Fensterscheiben hinten offen war, ist, glaube ich, jedem Autofahrer schon einmal passiert, wenn er in eine Tief- oder Hochgarage einfährt, dass er bei der automatischen Fensterheber nicht vorne drückt, sondern hinten. So einfach hat sich das zugetragen, dass das Ganze in Österreich weiter Skandal wurde, war damals nicht meine Absicht. Es ist so gewesen, wie es ist. Meine Strafe habe ich verbüßt und darf nach 5 Jahren oder fast 6 Jahren dann wieder auf die hohe Jagd gehen. Und das freut mich sehr.
Du warst, ich erinnere mich zurück, auch noch als du aktiv warst in der Landesregierung, immer dafür bekannt, so alle 2-3 Monate oder sogar manches Mal im Wochenrhythmus so gewisse Saga zu produzieren. Die sind dann über das Land Tirol hinausgestrahlt, waren dann auch in bundesweiten Medien, auch in bundesweiten Rundfunkanstalten wurde das dann gespielt und da haben sich halt Leute darüber aufgeregt und da war es immer ein bisschen ein Thema, ja, der Georg Dornauer hat schon wieder was gesagt und da regen sich schon wieder die Leute auf. Selbstdisziplin, da gibt es einen Begriff, Message Control, also das heißt, man hat sich selbst unter Kontrolle mit dem, was man sagt. Und man kann aus dem natürlich auch ausbrechen. Man kann natürlich auch bewusst eine Grenze überschreiten, ein bisschen anecken, bewusst, um eine Resonanz, eine mediale Resonanz zu generieren. Das ist, kann ja auch eine Strategie sein. Diese medialen Saga, diese Ausritte, die du da hattest, ist das passiert? War das ein Mangel an Selbstdisziplin oder war das durchaus Kalkül, dass du damit kokettiert hast, über Tirol hinaus bundesweit auszustrahlen?
Man muss vielleicht vorausschicken, dass ich mit einer gewissen Schlagfertigkeit ausgestattet bin. Das, glaube ich, wissen alle, die mich kennen. Erstens. Zweitens habe ich natürlich die mediale Wahrnehmbarkeit schon nicht unbedingt geliebt, aber mir bewusst gemacht und registriert. Und wo ich dann in den Bundesparteivorstand als Landesparteivorsitzender aufgenommen wurde, anfänglich nach Wien gekommen bin und am Beginn vor den Sitzungen sozusagen, wo die gesamte Presse vertreten war und man einen O-Ton abgibt, du als Vollprofi weißt es. Und wenn man da natürlich das Bewusstsein hat, auch durch einen zugespitzten Saga sozusagen neben allen anderen 9 oder 10 oder 11 Mitgliedern wahrnehmbar was zu positionieren, ab und zu zugespitzt. Das war einmal eine verlorene Wahl zum Europäischen Parlament, wo ich gesagt habe, das Wahlergebnis war auf Deutsch sogar einfach schlecht. Ich habe einen anderen Ausdruck verwendet, aber den werde ich heute nicht wiederholen. Und das hat mir ein gewisses Interesse zugetragen und eingebracht bei der Wiener Journalistenrunde, wenn man so will, und natürlich eine gewisse Wahrnehmbarkeit. Und das war schon Strategie dahinter, dass man sagt, diese ach so kleine und bescheidene Tiroler SPÖ wieder zu einer wahrnehmbaren und vielleicht namhaften Größe zu machen. Ich darf an der Spitze stehen, ich war demokratisch gewählt und hatte natürlich auch meine Botschaften anzubringen. Die waren nicht immer fein innerparteilich, aber die waren für mich, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, die richtigen Botschaften. Du als Vollprofi weißt es, ab und zu zugespitzt, das weiß ich auch, ab und zu an der Grenze formuliert, ab und zu dann in den Skandal kippen.
Aber ist es passiert oder war es bewusst gesetzt? Oder war es mal so, war es beides?
Viele würden sagen, es ist passiert natürlich in der Retrospektive, wenn man dann die gesamten Kalamitäten durchmachen musste und die innerparteilichen Widerstände und Erklärungen dann wieder auf sich nehmen hat müssen und ich wieder teilweise nicht unbedingt bei Null beginnen musste, aber halt dann schon wieder einen gewissen Kanossergang machen musste bei meinen Funktionärinnen und Funktionären in der Landespartei, habe ich mir schon im Nachhinein gedacht. Auf der anderen Seite waren wir in der Zeit im Bild 2, ist nicht selbstverständlich. Und auf der anderen Seite musste ich wieder wahnsinnig viel Energie aufbringen, um die Wogen zu glätten letztendlich und der Ruhe in meine Landespartei zu bringen. Andererseits den Bekanntheitsgrad, den haben dann meine Mitstreiter dann auch sehr geschätzt, wenn ich bei ihnen in der Ortsorganisation war oder irgendwo auf einer Festivität.
Das kann ja natürlich auch eine Taktik sein. Also beispielsweise, als wir die Gaststube zuvor betreten haben, waren ältere Herrschaften draußen, die dich sofort erkannt haben und begrüßt haben als Herr Abgeordneter. Und wir sind nicht in Tirol, wir sind hier im Wienerwald bekanntlich, wie ich es eingangs erwähnt habe. Also das kann ja ein Vorteil sein. Das hat doch etwas Schillerndes. Aber es gibt natürlich eine Grenze, wo man von dieser schillernden Persönlichkeit auch irgendwie abgleiten kann. Also das ist auch eine fließende Grenze. Wo würdest du sehen, wo ist die Grenze des schillernden Persönlichkeitsseins auf der einen Seite und dann aber irgendwie abdriften, dass man es vielleicht dann auch gar nicht mehr ernst nimmt im Endeffekt? Wo ist da diese Grenze?
Du hast das richtige Adjektiv verwendet. Die Ernsthaftigkeit, die darf nie zu kurz kommen. Und ich glaube, das konnte ich damals immer wieder beweisen in den unmittelbaren Situationen mit den Beamteten des Landes Tirol, mit den Bürgermeistern von Tirol, mit Bürgerinnen und Bürgern, mit meinen getroffenen Entscheidungen, wo sie gewusst, auch gegenüber den Journalistinnen und Journalisten, wo sie gewusst haben, der Donauer weiß, wovon er redet, er versteht letztendlich die Politik, er hat das notwendige Gespür und trifft vielleicht sogar die richtige Entscheidung. Beistrich, natürlich hat er auch diese schillernde Seite an sich, wo er ein gewisses Interesse bewusst oder wie auch immer provoziert. Und diese Mischung hat es für mich immer ausgemacht. Und diese Ernsthaftigkeit, die behalte ich mir oder bewahre ich mir bis zum heutigen Tag. Und ich traue mich zu behaupten, dass ich zu vielen politischen Themen erstens meine Meinung kundtun kann und kundtue und auch gefragt werde. Es ist ja nicht so, dass ich mich lange Zeit bemüht habe, auf deine Einladung hin, eher das Gegenteil war der Fall, du bist ja auch auf mich zugekommen. Und das bestätigt mich in meinem politischen Tun und Handeln, dass all jene Menschen, die mit mir zu tun haben, meine Ernsthaftigkeit, meine Verlässlichkeit, meinen Handschlag letztendlich kennen und mein politisches Gespür. Wie gesagt, diese schillernde Seite hat was, viele hätten es gern. Ich bemühe immer den verstorbenen Landeshauptmann aus Kärnten, Jörg Haider, hat immer gesagt, das Schlimmste für einen Politiker ist, wenn er beim Villacher Fasching nicht genannt wird. Das passiert mir oder ist mir in den letzten Jahren nie passiert. Ich habe immer was geliefert, wo auch die breite Masse für ein Quäntchen Humor oder unterhalten wurde. Dieses Politainment, dieses Entertainment gehört in der heutigen Zeit, glaube ich, in so einem gewissen Maß dazu, sollte aber, wie von dir bereits gesagt, nie ins Lächerliche kippen.
Ist der Jörg Haider in der Frage ein Vorbild für dich?
Jörg Haider war politisch nicht ein Vorbild im klassischen Sinne, aber er war, hat natürlich sozusagen fernab vom ihm etablierten Rechtspopulismus in Europa schon Talente, Qualitäten und ein Novum in die Politik gebracht, dieser Unmittelbarkeit, dieser Bekanntheit, dieser Nähe, dieses Machens letztendlich, wo jeder sozusagen das Gefühl hatte, ich kenne den Jürgel, ich weiß, wie er ist ein Freund von mir. Und das, durch diese Selbstverständlichkeit, durch diese menschliche Nähe, sozusagen diese Selbstverständlichkeit, ihm auch meine Stimme zu geben, da habe ich schon nicht unbedingt eine Analogie geortet, aber das war schon, was Besonderes für einen Politiker.
Muss unhöflich sein, liebe Zuschauer und Zuhörer. Wir kommen schon zur nächsten Werbeunterbrechung. Vielen Dank einstweilen. Willkommen zurück beim Message Macht Medien Spezial mit Georg Dornauer. Wir haben noch eine Sequenz aus unserem gemeinsamen Jagdausflug, wo ich dich beim Jagen begleiten durfte, vorbereitet. Und die schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Wenn man das schaut, das ist ja eine wunderschöne Landschaft. Gehört zum Jagen ja auch eine gewisse Naturverbundenheit. Findet man da auch Bodenhaftung, dass man eigentlich auch im Leben immer wieder braucht, eigentlich, dass man ein bisschen am Boden bleibt?
Ja, ich glaube, das hast du jetzt selber gespürt, Gerhard. Gerald, in diesen letzten eineinhalb Stunden, wo wir jetzt im Revier sind, welche Ruhe das einkehrt und welche Erdung letztendlich. Und das tut natürlich in einem Politikerleben, in jedem Leben wahrscheinlich, in dieser Schnelllebigkeit gut, wenn man diese Ruhe unmittelbar erfahren kann und spüren kann, gerade wenn man in der Politblase und wo man viel Hektik und die Schlagzahl und alle Minuten eine neue Meldung hereinkommt, wenn man da mal spürt, um was es eigentlich geht.
Und das Revier, muss man das eigentlich kennen, um jagen zu können, dass man die gewissen Stellen, dass man das alles kennt? Ist das von Vorteil oder eigentlich eine Notwendigkeit?
Also dieses Revier von meinem Freund kenne ich jetzt nicht wie meine eigene Westentasche, aber natürlich ist es ein Vorteil, wenn man weiß, wo sich das Wild auffällt, wo es hereinzieht letztendlich. Aber ich fühle mich mittlerweile schon sehr vertraut hier in diesem Revier mitten im Wienerwald.
Ja, wir haben es gesehen, es geht um Bodenhaftung, dass man, wenn man in der Natur unterwegs ist, quasi geerdet wird und nicht abhebt. Das ist natürlich gerade für einen Politiker wichtig. Wir haben es besprochen zuvor, du bist auch eine schillernde Persönlichkeit. Und es besteht die Gefahr, dass es irgendwo abdriftet bei schillernden Persönlichkeiten. Wie wichtig ist da die Bodenhaftung und bist du der Überzeugung, du hast dir diese Bodenhaftung erhalten?
Es wurde mir zwar von meinen Mitstreitern früher bereits vor meinem Rücktritt nachgesagt, oder sie hätten das geortet, dass mir diese Bodenhaftung abhanden gekommen ist, weil ich natürlich aufgrund der Funktion, aufgrund der Einladungen, aufgrund der Vielzahl sozusagen an Aktivitäten, die ich erledigt habe oder erfüllt habe, von Kitzbühler Ahnenkammrennen bis zur Frühenböllchen Society, Veranstaltungen, Romy-Verleihungen und ähnliches, ich natürlich überall gerne dabei war, aber ich für mich gewusst habe und letztendlich auch meine tatsächlichen Freunde und viele Bürgerinnen und Bürger, dass ich am nächsten Tag genauso in das Dorfgasthaus gehe, bei der Tankstelle stehen bleibe, mit den Menschen dort genauso rede und für die Reinigungsdame im Landhaus genauso bis zum heutigen Tag ein offenes Ohr hatte für ihre Lebensrealität.
Um es konkret zu machen, also du hast es selbst angesprochen, dieser Jagdausflug mit Rene Benko, mit anderen Geschäftspartnern auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite gab es auch den Medienbericht, du bist mit einem Porsche zur Landtagssitzung gefahren. Porsche und solche Jagdausflüge, gehört das, ist das noch schillernd oder ist es schon Bodenhaftung verloren? Und anders gefragt, kann man diese Dinge sich leisten, wenn man auf der anderen Seite, mit, wie gesagt, mit Tankstellenbesuchen und so weiter, Bodenhaftung beweist? Also kann man das austarieren?
Nur mit viel Fleiß. Und deshalb wurde ich auch immer dort gewählt, wo man mich kannte oder wo man mich kennt, darf erinnern, ich habe in meinem gesamten Tal, also in der Talschaft Sellrhein, Giesim, Sellrhein, St. Simon, in den umliegenden Gemeinden, das waren doch sozusagen mal rund 10.000, 12.000 Wahlberechtigte, habe ich die SPÖ damals bei den Landtagswahlen 2022 überall auf Platz 1 geführt. Teilweise nach den von dir berechtigterweise erwähnten Skandalen oder vermeintlichen Skandalen oder Fauxpas. Dort, wo man mich kennt, wählt man mich. Dort, wo man mich kennt, verzeiht man mir den Ferrari von meiner Lebensgefährtin, verzeiht man mir irgendein schnelles Auto, verzeiht man mir auch einen Birschgang mit dem damals sehr schillernden Unternehmer René Benko, weil sie wissen, was ich grundsätzlich im Sinne hatte und im Sinne habe, nämlich das Wohl des Landes Tirol und der Bevölkerung, die dort wohnt.
Ich bin ja ein Vertreter dieser Wiener Medien-, Journalisten-, PR-Bubble, wie sie genannt wird. Und zumindest ist das meine Wahrnehmung oder bei mir jedenfalls ist das so und ich glaube bei den meisten auch, wenn jemand gewählt ist in einer Funktion, wenn jemand Spitzenkandidat bei einer Wahl war und gewählt wurde, dann ringt das in der Regel Respekt ab und gibt so eine gewisse Basissicherheit, ja, eine gewisse Unangreifbarkeit, insbesondere wenn man in der Gemeinde gewählt wird. Bürgermeister, auch der derzeitige Bundeskanzler, war Vizebürgermeister. Es gibt ihm auch so eine gewisse Unangreifbarkeit, weil wenn einer direkt vor Ort von den Menschen gewählt wird, die ihn kennen, dann muss er was dran sein an dem. Das ist, du wirst auch zum Bürgermeister gewählt. Ich nehme an, du würdest mir beipflichten. Der Vizekanzler Andreas Babler ist auch Bürgermeister gewesen, wurde auch gewählt zum Bürgermeister Dreiskirchen. Würdest du ihm auch dieses Etikett, gewisse Unangreifbarkeit in dieser Frage attestieren?
Sicherlich auch. Der Andreas Babler hat in seiner Gemeinde Dreiskirchen offensichtlich die Mehrheit des Gemeinderates hinter sich. Das darf ich schon noch ins Treffen führen, dass wir in Tirol ein anderes Regime haben. Es gibt die Direktwahl des Bürgermeisters und der Gemeinderat wird aber am eigenen Wahlzettel gewählt. Mir ist beides gelungen. Damals in Tirol 2016 wurde ich zum Bürgermeister gewählt und 6 Jahre später, wo ich für die Gemeinde eine, glaube ich, herzeigbare Bilanz vorlegen konnte, nicht nur vom Kindergartenneubau, von x Sanierungen bis hin zu 2 Kraftwerken, die wir eröffnen konnten, Nahversorger, öffentlicher Personennahverkehr, also diese ganzen Hausaufgaben binnen 6 Jahren erledigt und dann eine Mehrheit zu erhalten für diese damals SPÖ-nahe Liste, wenn man so will, oder ich damals schon SPÖ-Chef seit 3 Jahren als solcher agierend, wenn man dann keinen Gegenkandidaten hat, noch einmal bestätigt wird und dann 9 Mandate von 13 hat, dann hat man 6 Jahre lang nicht alles falsch gemacht. Und das hat mir natürlich eine positive Zäsur eingebracht, wenn man so will, ein gewisses Image, ein gewisses Macher-Image und dieses direkt gewählt sein, wie von dir bereits erwähnt, von Menschen, die einen kennen, kommt nicht von ungefähr, weil man kann eine Zeit lang das Wahlvolk blenden und eine Fassade an den Tag legen, aber nicht dauerhaft. Und gerade in dieser Unmittelbarkeit, in dieser Kleinstrukturiertheit einer 1410-Gemeinde, wie das meine Heimatgemeinde ist und damals war, da kennt jeder jeden und da kennt jeder den Bürgermeister. Mit all seinen Stärken, mit all seinen Schwächen, das haben sie gewusst, aber sie haben mich trotzdem ein weiteres Mal mit einer satten Mehrheit und mich allein gewählt.
Bist du eigentlich noch, oder anders, würdest du dich noch als Sozialdemokrat bezeichnen oder noch konkreter, weil es ist ja auch immer eine Frage von Chiffre und Codes und wofür steht man und als was kann man antreten. Als SPÖ könntest du ja in Tirol theoretisch gar nicht antreten. Als was würdest du eigentlich antreten? Als Sozialdemokrat oder als was?
Ich glaube, es ist unbestritten, dass ich die sozialdemokratischen Wurzeln nicht nur in die Wiege gelegt bekommen habe, sondern natürlich auch in den letzten Jahren gelebt habe, versucht habe, auch immer wieder teilweise an die Zeit angepasst zurechtzurücken. Das kam beim Partei-Establishment in Wien nicht gut an, in Teilen meiner Partei offensichtlich zum Wendepunkt dann auch nicht mehr. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Grundidee einer Chancengleichheit, einer Gerechtigkeit, wenn es notwendig ist, einem solidarischen Prinzip unterliegend, wenn man auf diesen Parametern die Gesetze misst und bewertet, dass man nie falsch liegt. Und es gibt viele große Sozialdemokraten in Europa und auch in Österreich, die die gesamte Bevölkerung, den Nationalstaat, die Nationalstaaten vorangebracht haben. Und wenn man dieses Leitbild vor sich hat, dann sollte man sich nicht distanzieren, nur weil derzeit 5, 6, 7, vielleicht, lass es 20 Leute sein, sagen, der Donauer passt derzeit nicht zu uns. Deshalb lasse ich mir den Nimbus eines Sozialdemokraten schon aus meiner Geschichte heraus, aus meiner Vita heraus, sicher nicht nehmen. Was ich tun würde, ist, und das würde, hätte ich getan und hätte ich angeboten, habe ich angeboten, diese Partei zurechtzurücken in eine vernünftige, pragmatische Mitte für eine vernünftige Politik für vernünftige Menschen.
Aber wenn du mit einer eigenen Liste antreten würdest, unter dem, also gesetzt der Fall, du sitzt ja noch im Hochstand und schaust noch und überblickst noch, wenn du diese Entscheidung treffen würdest, dann würdest du als Sozialdemokrat antreten.
Dann würde ich als früherer Vorsitzender der Sozialdemokratie in Tirol antreten, dann würde ich als Bürgermeister antreten, dann würde ich als gereifter Joe Stornauer antreten, dann würde ich die aktuelle Jahrzahl dann 2027 im Auge und die nächsten Folgejahre im Auge habend ein politisches und Programm präsentieren, wo man sagen kann, okay, da geht das Land Tirol vom Wirtschaftsstandort, Tourismusstandort über die Gesundheits-, Bildungspolitik in eine vernünftige Politik der Mitte, in eine vernünftige, pragmatische Zukunft. Dafür steht mein Name, dafür stand der frühere Bürgermeister, der damalige SPÖ-Chef und der heutige freie Abgeordneter Georg Donauer.
Wenn wir jetzt schon von der Zukunft von Entscheidungen auch sprechen, eine private Frage, wenn es erlaubt ist, aber alles, ich glaube, das muss man stellen, auch weil die jetzt gleich erwähnte Dame dich hierher zu diesem Termin begleitet hat. Es gab Medienberichte von einer Verlobung mit der Unternehmerin Eva Schütz, die auch eine Persönlichkeit öffentlichen Interesses ist, daher namentlich genannt werden kann. Gibt es schon einen Termin? Ich frage einfach.
Wir haben uns tatsächlich verlobt zum Jahreswechsel. Ja. Es wurde dann über eine Zeitung, eine große Zeitung, das Datum im Juni des heurigen Jahres kolportiert, aus welchen Gründen immer, ob das eine Fahrlässigkeit war, ob das bei irgendeiner Festivität war, wo ich ja mal gesagt habe, im Juni wird es soweit sein. Fakt ist, aus privaten und beruflichen Situationen und weil die Gästeliste ehrlich gesagt eine sehr lange und eine sehr große ist und meine Frau doch Avancen hat oder die Tendenz hat zur Perfektionistin, meine zukünftige Frau, wenn man so will, sollte das ein schönes Fest werden und wir nehmen uns genügend Zeit, das für die Familie, für unsere Freunde, für unsere Wegbegleiter, für unsere Geschäftspartner so zu organisieren, dass das auch für uns beide letztendlich hoffentlich ein sehr schöner, wenn nicht der schönste Tag wird.
Also jetzt im Juni wird es noch nicht sein, wahrscheinlich später.
Wir werden dein, euer Medium rechtzeitig dahingehend informieren.
Gut. Georg Dornauer, vielen herzlichen Dank fürs gemeinsame Jagen, dass du uns mitgenommen hast zu dieser Freizeitbeschäftigung und jetzt auch für diesen Talk und dieses Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauer und Zuhörer, sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns nächsten Donnerstag wieder.